SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geißler.
Wir erleben gerade eine Zeit multipler Krisen. Ich muss sie Ihnen hier jetzt nicht alle explizit aufzählen. Sie liegen ja auf der Hand und die Wiederholung macht es nicht besser. Fest steht auf jeden Fall, diese ganze Gemengelage drückt auf die Stimmung, auch auf die finanzielle Stimmung der Bürgerinnen und Bürger, aufs sogenannte Konsumklima also. Das verrät der GfK Konsumklima-Index. Der ist heute veröffentlicht worden und er ist auf ähnlich niedrigem Niveau wie vor einem Monat. Darüber habe ich gesprochen mit dem GfK-Konsumexperten Rolf Bürkel. Herr Bürkel, was bedeutet das denn jetzt konkret? Haben die Menschen Angst vor schlechten Zeiten und sparen oder schlichtweg weniger Geld zur Verfügung?
Ja, im Moment trifft beides zu. Auf der einen Seite haben wir die hohe Inflation. Das sorgt dafür, dass Geld an anderer Stelle fehlt, um auszugeben. Und das betrifft dann halt vor allem auch Anschaffungen, die dann nicht getätigt werden können. Es kommt aber auch so ein psychologischer Aspekt hinzu, dass die Furcht vor weiteren Preiserhöhungen, die Furcht vor den Krisen auch, die wir derzeit haben, sorgen für Verunsicherung. Und dann hält man erstmal lieber sein Geld zusammen.
Bedeutet das, dass künftig mittelfristig der Binnenkonsum in Deutschland wegbrechen wird? Weil das Konsumklima ist ja jetzt schon seit ein paar Monaten auf einem relativ niedrigen Niveau. Und der Binnenkonsum, wenn der wegbrechen würde, der ist ja eine wichtige Stütze für die deutsche Wirtschaft. Also müssen wir damit rechnen.
Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es zu einem richtigen Einbruch kommen wird beim privaten Konsum, aber er wird sicherlich seine Funktion, die er in den letzten Jahren hatte, dass er eine wichtige Stütze für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist, die wird er sicherlich verlieren. Und die Stimmung auch im Hinblick auf die Binnennachfrage wird doch sehr gedämpft bleiben.
Jetzt gab es gestern eine Studie vom Verband der Deutschen Industrie- und Handelskammern, also vom Dachverband. Der hat seine Frühsommerprognose veröffentlicht und die hat ergeben, dass die Geschäftserwartungen der deutschen Unternehmen eingebrochen sind, also dass die deutsche Wirtschaft aber auf einen privaten Konsum setzt, über den wir ja gerade gesprochen haben, und da tatsächlich einen Zuwachs von 3% erwartet. Wie geht es zusammen? Sind die zu optimistisch?
Ja, das ist eine, ich würde das als eine optimistische Prognose ansehen. Man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass diese 3%, die klingen langfristig gesehen relativ viel. Aber wenn man sieht, wie stark der Konsum in den letzten beiden Jahren auch durch die Corona-Pandemie eingebrochen ist, ist das noch bei weitem kein komplettes Aufholen des Konsums, wie wir es vor der Corona-Krise hatten.
Die Gründe für dieses zögerliche Konsumklima sozusagen haben wir ja genannt oder liegen auf der Hand. Ukraine-Krieg und die Inflation. Jetzt löst sich ja beides bekanntlich nicht über Nacht. Müssen wir so lange mit diesem Konsumklima, mit diesem zögerlichen leben, bis diese Krisen bewältigt sind? Was meinen Sie?
Solange wir keine Erfolge bei der Inflationsbekämpfung sehen, ist sicherlich der private Konsum eine Schwachstelle auch im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung und wird sich so schnell nicht durchgreifend erholen können. Bei dem Ukraine-Krieg ist natürlich auch zu berücksichtigen, natürlich wird es in absehbarer Zeit jetzt nicht unmittelbar zu Verhandlungen kommen. Aber was wir jetzt im Moment auch schon sehen, ist, dass der Krieg ja auch in den Medien nicht mehr an oberster Stelle steht, was die Bedeutung betrifft. Er ist etwas nach hinten gerutscht. Das hängt natürlich auch mit, in Anführungszeichen, etwas auch mit Gewöhnung zusammen. Und sollte es zum Beispiel zu einem Stellungskrieg kommen, wo beide Seiten schwere Verluste hinnehmen müssen, aber keine wesentlichen Gewinne oder Geländegewinne verzeichnen, dann ist zu befürchten, und es ist fast ein bisschen zynisch, dass der noch mehr aus dem Blick der Verbraucher vielleicht schwindet entsprechend, weil natürlich das Thema Inflation die Verbraucher derzeit unmittelbar betrifft. Es knabbert an der Kaufkraft, es betrifft ihre Portemonnaies. Und deshalb hat diese Entwicklung derzeit bei den Preisen für den Großteil der Verbraucher doch Priorität.
Vielen Dank, das war der GfK-Konsumklima-Experte Rolf Bürkel. Vermieter werden künftig mit in die Verantwortung genommen, wenn ihre Immobilie nicht klimafreundlich ist, also zum Beispiel schlecht gedämmt. Sie müssen nämlich bald einen Teil des CO2-Preises bei den Heizkosten übernehmen, und zwar umso mehr, je weniger klimafreundlich ihr Haus ist. Das ist der Inhalt eines neuen Gesetzentwurfs, den das Bundeskabinett heute in Berlin gebilligt hat.
Eine deutliche Verbesserung zum Status quo sei das, sagt Wirtschaftsminister Habeck. Denn bislang müssen Mieterinnen und Mieter den CO2-Preis für ihre Heizung komplett alleine bezahlen. Künftig müssen sich Vermieter an diesem Aufschlag beteiligen. Die Bundesregierung hat heute den Weg dafür freigemacht. Hintergrund ist der steigende Preis für Kohlendioxid, der sich immer stärker auf die Energiekosten auswirkt und damit auch auf die Heizung. Künftig soll ein Staffelsystem dafür sorgen, dass Mieter entlastet werden. Vermieter müssen demnach bis zu 90% dieses Aufschlags übernehmen. Je energieeffizienter das Haus ist, desto kleiner wird dieser Anteil. Damit soll es einen Anreiz geben, eine klimafreundlichere Heizung einzubauen oder die Wohnung energetisch zu sanieren. Bei Gewerbeimmobilien ist die Regelung etwas anders. Da teilen Mieter und Vermieter sich den CO2-Preis je zur Hälfte, also ohne Staffelsystem. Verbraucherschützer sind mit der Regelung nicht zufrieden. Sie kritisieren, dass viele Mieterinnen und Mieter trotzdem einen Teil des CO2-Preises zahlen müssten, obwohl sie keinen Einfluss auf die eingebaute Heizung hätten. Die zuständigen Ministerien argumentieren, dass so auch für die Bewohner ein Anreiz entsteht, von sich aus Energie zu sparen. Christopher Jenert, Berlin.
Das hat ja schon eine gewisse Ironie. Erst lotst Amazon die ganze Welt sozusagen rüber zum Shoppen ins Internet und damit weg vom Einzelhandel in den Innenstädten, macht vor allem während der Corona-Pandemie einen riesen Reibach, während Kaufhäuser und kleine Lädchen in die Röhre schauen. Und jetzt das, heute hat der US-Konzern sein erstes eigenes Modekaufhaus eröffnet bei Los Angeles. Damit will Amazon nach eigenen Angaben auch die Kundschaft ansprechen, die nach der Corona-Krise wieder ihre Kleidung vor Ort anschauen und anprobieren will, statt sie zu bestellen. Wow, wird da etwa eine Zeitenwende eingeläutet, fragt man sich. Naja, eher nicht. Das war jetzt ein netter kleiner Exkurs. Noch liegt der Fokus natürlich auf dem Online-Geschäft. Und da verhält sich Amazon vor allem gegenüber den Händlern, die auf der Plattform verkaufen, nicht immer astrein. Julian Gräfe hat mit einer Händlerin gesprochen.
Ohrringe, Uhren, Halsketten und vieles mehr. Lena Kreuzkamp aus Bersenbrück bei Osnabrück verkauft seit Jahren über den Amazon Marketplace.
Wenn wir Amazon nicht hätten, würden wir nicht da stehen, wo wir jetzt stehen, ganz klar. Also Amazon hat uns definitiv nach vorne gebracht.
Mittlerweile wickelt Lena Kreuzkamp und ihr Team mehr als 90.000 Pakete im Jahr ab. Amazon ist allerdings nicht nur Plattform, sondern auch der Konkurrent von Lena Kreuzkamp. Auch Amazon verkauft Schmuck und das könnte so zum Problem werden. Ein Beispiel. Lena Kreuzkamp, Amazon und weitere Händler verkaufen Swarovski-Ohrringe. Alle Händler konkurrieren um die sogenannte Buybox, das Einkaufswagenfeld. Hier erscheint der Anbieter mit dem besten Angebot für den Kunden.
Die Buybox, wenn sie so durchgesetzt wird, wie es offiziell bekannt ist, dann ist es in Ordnung, weil der Kunde kriegt bei dem Händler, der in der Buybox ist, den besten Preis und auch die schnellste Lieferung.
Neben Preis und Liefergeschwindigkeit sind laut Amazon auch Kundenbewertung und Zuverlässigkeit wichtige Kriterien. Lena Kreuzkamp ist schon mehrfach aufgefallen, dass das Angebot von Amazon den Kunden zuerst angezeigt wird, obwohl ihr Angebot günstiger ist.
Ja, das ist in letzter Zeit leider öfter der Fall. Also sobald Amazon mit dabei ist, beobachten wir halt einfach, dass der Wettbewerb ein anderer ist.
Nur eine Vermutung oder steckt mehr dahinter? Eine exklusive SWR-Analyse zeigt, dass es immer wieder Produkte gibt, die dem Kunden zuerst angezeigt werden, obwohl es günstigere Angebote gäbe, sogar bei gleich schnellem Versand. Ob Amazon sich selbst bevorzugt, untersucht derzeit auch die EU-Kommission. Margrethe Vestager, die Wettbewerbskommissarin, ermittelt und stellt klar, wenn wir am Ende herausfinden, dass diese Praxis illegal ist, muss sie gestoppt werden. Diese Selbstbevorzugung muss aufhören. Und wenn dieses Verhalten nicht aufhört, werden wir sie bestrafen. Lena Kreuzkamp sieht diese These der Bevorzugung schon bestätigt und macht sich Sorgen.
In dem Fall dann stelle ich die freie Marktwirtschaft in Frage, weil ich dann einfach denke, okay, wenn Amazon das vorgibt und sagt, bei uns verkauft der Händler den Artikel, der für unsere Kunden den günstigsten Preis und die schnellste Lieferzeit anbietet, aber sobald Amazon mit im Spiel ist, gelten diese Spielregeln nicht, stelle ich das schon in Frage, ob das in Ordnung ist. Uns Händlern gegenüber, aber auch dem Kunden gegenüber.
Amazon bestreitet eine Bevorzugung und verweist darauf, dass neben Preis und Liefergeschwindigkeit auch noch andere Kriterien eine Rolle spielen. Alle Händler, darunter Amazon selbst, würden gleich behandelt werden.
Ein Bericht war das von Julian Gräfe und zum Schluss wie immer der Blick nach Frankfurt. Dort ist die Anzahl der gehandelten Aktien auf dem Börsenparkett heute ziemlich unterdurchschnittlich geblieben.
Das könnte zum einen daran liegen, dass sich einige Börsianer gedanklich schon im Feiertagsmodus befinden, obwohl auch morgen in Frankfurt gehandelt wird. Wahrscheinlicher ist aber, dass viele Anleger einfach eingeschüchtert sind von den vielen widrigen Wirtschaftsfaktoren wie hoher Inflation oder dem Ukraine-Krieg und deshalb keine Order platzieren. Und an der trüben Stimmung an den Börsen dürfte sich bis auf Weiteres auch nicht viel ändern, denn eine spürbare Verbesserung der Konjunktur scheint in weiter Ferne. Im letzten Quartal wuchs das deutsche Bruttoinlandsprodukt gerade mal um 0,2%. Damit wurde eine Rezession zwar knapp vermieden, im laufenden Quartal dürfte die Wirtschaft jedoch nach Ansicht vieler Experten schrumpfen. Immerhin bleibt der Arbeitsmarkt in Deutschland robust. Deutsche Unternehmen planen laut IFO-Institut vermehrt neue Beschäftigte einzustellen. Nicolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.